Zorn brodelte in Gorriffs Sohn Djanil. Den Grund dafür kannte er nicht. Es gab viele Ursachen für den Zorn. Und die Brandbombe am vergangenen Abend spielte eine große Rolle dabei. Das galt auch für gewisse Bemerkungen, die er in den Straßen hörte. Er hatte sogar mit seinem Vater gestritten, weil er der Wache das Essen geschickt hatte. Die Wächter waren ein offizieller Teil der Stadt. Sie trugen dumme Dienstmarken bei sich, sie schritten in Uniform umher. Djanils Zorn galt vielen Dingen, auch der Tatsache, dass er erst 13 war. Als sein Vater um 9 Uhr abends Brot backte, die Tür aufsprang und ein Mann hereingelaufen kam, da holte Djanil die alte Armbrust seines Vaters unter dem Tresen hervor, zielte auf die Stelle, an der er das Herz vermutete, und zog den Auslöser. Karotte stampfte mehrmals mit dem Fuß auf und blickte sich um. »Hier«, sagte er, »ich stand hier, und der Prinz befand sich dort.« Angua wanderte über den Platz. Mehrere Leute drehten sich um und bedachten Karotte mit neugierigen Blicken. »Gut so, halt! Nein, noch ein bisschen, halt! Dreh dich ein wenig nach links. Ich meine links von mir aus gesehen. Ein oder zwei Schritte zurück und jetzt heb die Arme.« Karotte näherte sich Angua und folgte ihrem Blick. »Man hat von der Universität aus auf ihn geschossen?« »Der Schütze scheint sich im Bibliotheksgebäude aufgehalten zu haben«, sagte Angua. »Aber ein Zauberer kommt gewiss nicht als Täter in Frage. Aus solchen Dingen halten sie sich heraus.«
»Oh, es ist nicht weiter schwer, auf das Gelände der Universität zu gelangen, selbst wenn das Tor geschlossen ist«, meinte Karotte. »Ich schlage vor, wir nehmen den inoffiziellen Weg. Einverstanden?«
»In Ordnung. Karotte?«
»Ja?«
»Der falsche Schnurrbart. Er passt einfach nicht zu dir. Und die Nase ist zu rot.«
»Sehe ich dadurch nicht unauffällig aus?«
»Nein. Und der Hut, ich würde ihn abnehmen. Ich meine, es ist ein guter Hut«, fügte Angua rasch hinzu, »aber eine braune Melone, das ist einfach nicht dein Stil.«
»Genau«, erwiderte Karotte. »Wenn so etwas mein Stil wäre, wüssten die Leute sofort, dass ich es bin, oder?«
»Du siehst damit wie ein Narr aus, Karotte.«
»Sehe ich normalerweise wie ein Narr aus?«
»Nein.«
»Aha!«
Karotte griff in die Tasche seines langen braunen Mantels.
»Dieses Verkleidungsbuch habe ich aus dem Scherzartikelladen in der Fleißigen Straße. Komisch. Auch Nobby hat dort Dinge gekauft. Ich fragte ihn nach dem Grund dafür und er erwähnte verzweifelte Maßnahmen. Was kann er damit wohl gemeint haben?«
»Keine Ahnung«, sagte Angua.
»In dem Laden gibt es die erstaunlichsten Sachen. Falsches Haar, falsche Nasen, falsche Bärte, sogar falsche...«
Er zögerte und errötete.
»Sogar falsche, Brüste. Für Frauen. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum Frauen den Wunsch verspüren sollten, sich damit zu verkleiden.«
»Vermutlich kann er das wirklich nicht«, dachte Angua. Sie nahm das kleine Buch von Karotte entgegen und blätterte darin. »Solche Verkleidungen sind für eine Kartoffel bestimmt, Karotte.«
»Tatsächlich?«
»Ja, sieh dir nur diese Bilder an.«
»Ich dachte, die sollen nur den Text ein wenig auflockern.«
»Und hier steht's, Herr Kartoffel.«
Verwirrung kroch in das Gesicht über dem großen schwarzen Schnurrbart.
»Warum sollte sich eine Kartoffel verkleiden wollen?«, fragte Karotte.
Sie erreichten eine kleine Gasse neben der Universität. Über Jahrhunderte hinweg war sie inoffiziell als Gelehrteneingang bekannt gewesen, und inzwischen hing ein entsprechendes Namensschild am einen Ende. Traditionell wussten nur die Studenten vom inoffiziellen Eingang der Universität. Allerdings vergaßen die meisten von ihnen, dass die älteren Angehörigen der Fakultät ebenfalls einmal Studenten gewesen waren und nach dem offiziellen Torschluss ebenfalls nicht auf Ausflüge in die Stadt verzichten wollten. Dieser Umstand führte an dunklen Abenden zu einer gewissen Quantität an Verlegenheit und Diplomatie. Carotte und Angua warteten geduldig, als einige Studenten über die Mauer kletterten, gefolgt vom Dekan.
»Guten Abend«, grüßte Carotte höflich.
»Guten Abend, Kartoffel«, sagte der Dekan und wankte weiter.
»Na bitte.«
»Aber er hat mich nicht Carotte genannt«, sagte Carotte. »Das Prinzip ist soweit in Ordnung.«
Sie sprangen auf den Rasen der Akademie hinab und gingen in Richtung Bibliothek.
»Sie ist bestimmt geschlossen«, sagte Angua.
»Denk daran, dass sich einer unserer Leute in der Bibliothek befindet«, sagte Carotte und klopfte an.
Die Tür öffnete sich einen Spalt. Carotte hob seinen grässlichen braunen Hut.
»Guten Abend, Herr Bibliothekar. Dürfen wir hereinkommen? Es handelt sich um eine Angelegenheit der Wache.«
»Was hat er gesagt?«, fragte Angua.
»Wenn du's unbedingt wissen willst, meine Güte, eine wandelnde Kartoffel«, antwortete Carotte.
Der Bibliothekar wandte sich Angua zu und rümpfte die Nase. Der Werwolfgeruch gefiel ihm nicht sonderlich. Trotzdem winkte er sie beide herein und ließ sie dann warten, als er zum Schreibtisch watschelte, wobei er sich immer wieder mit den Fingerknöcheln abstützte. Er zog eine Schublade auf, entnahm ihr eine Dienstmarke, die an einem Bindfaden baumelte, und hängte sich das Ding dorthin, wo man normalerweise den Hals vermutete. Dann versuchte er Haltung anzunehmen, wobei sich die Anatomie eines Orang-Utans als erhebliches Problem erwies. Die zentralen Bereiche des Affenkörpers wussten, worum es ging, aber die peripheren Regionen reagierten eher träge.
»Ich schätze, das hieß, wie kann ich zu Diensten sein, Hauptmann Kartoffel?« spekulierte Angua.
»Wir möchten uns im 5. Stock umsehen, und zwar dort, von wo aus man über den Platz blicken kann«, sagte Carotte mit etwas kühlerer Stimme als sonst. »Er meint, dort gibt es nur alte Lagerräume«, übersetzte Carotte.
»Und das Letzte?«
fragte Angua. »Herr Schrecklichhut«, sagte Carotte.
»Er hat noch immer nicht herausgefunden, wer du bist«, meinte Angua.